So, ich hoffe, 1. Petrus ist für euch eine große Ermutigung gewesen. Wir haben wunderbare Sachen gesehen. Wir kommen jetzt zu einer Stelle, die extrem wichtig ist für unsere Beziehungen in der Ehe. Diese Stelle ist auch eine Stelle, die von vielen Menschen, und wenn ich sage Menschen, meine ich Menschen, die behaupten, Christen zu sein, missbraucht wird. Und wir müssen aufpassen, wirklich aufpassen. Ich habe mit dieser Stelle gerungen. Wie soll ich diese Stelle bringen, predigen? Weil wenn wir diese Stelle nicht richtig behandeln, da könnte man den Eindruck kriegen, dass Unterdrückung etwas wäre, das Gott befürwortet. Das würde nur daraus entstehen, wenn man Unterordnung falsch verstanden hat. Wenn man Unterordnung nicht biblisch definiert hat und biblisch betrachtet hat. So, ich möchte heute mit etwas vielleicht Ungewöhnliches beginnen. Und zwar, ich möchte als erstes heute eine Predigt halten zu diesem Thema, dass Unterordnung ist nicht Unterdrückung. Und warum nicht? Diese Stelle lehrt nicht, dass der christliche Ehemann oder, und das klingt vielleicht komisch, aber wir sehen das auch in der Stelle hier, wenn wir das richtig lesen, auch nicht die christliche Ehefrau ihren Mann unterdrücken darf. Und vielleicht denkst du, wo findest du das in der Stelle? Wir schauen uns das an. Und dann in den kommenden Wochen möchten wir dann uns mit das Positive, was ist dann wirklich, wie wendet man das wirklich wunderbar und so schön an, damit der Herr Jesus die Ehre bekommt in der Ehe? Ich möchte mit zwei Beispielen beginnen heute. Vielleicht kennst du so eine Ehe. Eine Ehe, wo die behaupten, Christen zu sein, aber der Ehemann sitzt so fest im Sattel, dass die arme Ehefrau kann nur dastehen und sagen, zum Befehl. Und der Ehemann befiehlt die Ehefrau herum. Und die Ehefrau darf nicht mal ihre Meinung sagen, weil der Ehemann ist ja der Mann. Der Mann kann keinen Fehler machen. Der ist so ein sturer Typ, dass seine Meinung ist eben immer richtig. Das ist Gesetz. Und die Ehefrau darf und soll nichts dazu sagen. Und wenn die arme Ehefrau irgendwann mal erkennt, mein lieber Ehemann geht richtig einen falschen, schlechten Weg hier, und wehe, sie wagt es, irgendwas zu sagen, sofort kommt dann so ein Hammer, so, puff. Und welche Aussage wird dann getätigt? Du sollst dich unterordnen. Vielleicht kennst du solche. Ich leider kenne solche. Ich kenne Situationen, wo der Ehemann wirklich in Sünde war und die arme Ehefrau sagte, ich muss einfach zu meinem Ehemann stehen. Ist das richtig? Na, treu bleiben ist auf jeden Fall richtig. Aber heißt das, alles, was der Ehemann tut, Unterdrückung inklusive, muss ich schlucken als Ehefrau? Und jetzt, zweiter Fall, umgekehrt. Hast du vielleicht irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich Christen nennen, die Ehefrau ist so manipulativ, ist so stark. Der Ehemann weiß, sollte ich mit meiner Ehefrau irgendeine andere Meinung haben, dann wird es zu Hause Krach geben. Sie wird herumschreien, sie wird vielleicht sogar Dinge herumschmeißen. Und du denkst, in einer christlichen Ehe, wo der Mann dann eigentlich vor seiner Ehefrau so ist, zum Befehl, was willst du, Liebling? Okay, ja, ich mach das. Kennst du, was ich meine? Oh, das ist nicht, wie der Herr das will. Und hier ist die wichtigste Frage. Wenn Menschen behaupten, Christen zu sein und solche eigentlich Ehen führen, die wirklich sehr, ja, kaputt sind, nicht funktionieren, wie Gott das möchte. Und diese Menschen, diese Ehe behauptet, eine christliche Ehe zu sein. Erreicht es etwas, das nicht gut ist? Und zwar, Die Welt schaut das an. Und wenn ich sage Welt, ich verwende dieses Wort, um zu, wie die Bibel das verwendet, Menschen, die Jesus nicht kennen. Okay? Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben und nicht behaupten, Christen zu sein. Ungläubige Menschen schauen das an und die kommen zu dem ganz natürlichen Schluss, naja, wieso ist Christus besser als Nicht-Christus? Wozu brauche ich Jesus, wenn die Ehe auch innerhalb von Christen genauso schlecht ist wie ohne Jesus? Es ist kein Zeugnis für den Herrn Jesus. Es ist genau das Gegenteil. Und wir haben jetzt hier in 1. Petrus wunderbar gesehen, dass wir in Kapitel 2, Vers 9, wir sind dazu berufen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir sollten Licht sein. Wir dürfen Licht sein. Wir können Licht sein, aber nicht in eigener Kraft. Vielleicht hast du diese Beispiele gehört und du bist wie ich. Und du denkst zurück an einzelne Zeiten, wo du denkst, oh ja, da gab es eine Zeit, wo ich war nicht geduldig mit meiner Frau. Oh. Was ist der Unterschied zwischen Unterdrückung und menschliche Schwäche, weil keiner von uns wird heute behaupten können, in einer Ehe zu sein, wo niemand Fehler macht. Aber es gibt einen Unterschied zwischen menschlicher Schwäche und normale Miteinanderleben, weil in einer Ehe kommen zwei Sünder zusammen und leben in einem sehr, sehr engen Raum zusammen, lernen einander so gut kennen, dass das, was sie vorher dachten, eben meine Verlobte ist vollkommen und der andere, mein Verlobter ist vollkommen. Und wir werden zusammen in aller Glücklichkeit und ohne Probleme ein 50, 60, 70, 100 Jahre Ehe miteinander genießen. Sobald man zusammenzieht und dann wirklich im gleichen Haushalt wohnt, auf einmal merkt man, naja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das ist normal. Das ist aber nicht gleich Unterdrückung. Was ist das? Wir wollen das heute betrachten. Wir wollen heute definieren und verstehen. Lesen wir als erstes die Stelle, 1. Petrus 3, 1 bis 7. Und dann gehen wir weiter. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 1. Gleicherweise, und übrigens, dieses Wort ist wichtig, weil es kommt hier in Vers 1 vor und auch in Vers 7. In Vers 7 in unserer Übersetzung heißt es gleichermaßen, aber das ist das gleiche Wort. Okay? Gleicherweise, so in Bezug auf diese Unterordnung, die ein Arbeitnehmer hat mit seinem Arbeitgeber oder wie ein Bürger hat vor der Regierung, in der gleichen Weise, und das ist um Jesus zu zeigen, in der Ehe, sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben. Und hier sehen wir noch einmal die gleiche Formulierung, dass wir in Kapitel 2 gesehen haben, dass es Menschen gibt, die sich weigern zum Glauben. Und da sieht man diese absolute Verantwortung, dass der Mensch hat, den Glauben anzunehmen, sich dafür zu entscheiden und nicht zu weigern, das Wort Gottes anzunehmen, das verkündigt wird. Aber hier sind gläubige Frauen mit ungläubigen Männern. Die Männer absichtlich weigern sich. Das ist ein starkes Wort. Sie weigern sich zu glauben. Auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben. Sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht das Äußerliche sein. Haarflechten und Anlegen von Gold, Geschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Es fokussiert uns dann auf Gott. Gott sieht das. Es ist kostbar für ihn. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade und des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wirklich sehr, sehr starke, wichtige Stelle hier. Das Problem ist, und hier ist es eben, das Problem ist, dass unsere sündhafte Natur verdreht die schöne und natürliche Ordnung Gottes, sodass wir versucht sind, das Gegenteil zu tun. Man liest diese ganze 7 Verse und dann bleibt man irgendwie, manche Menschen zumindest, in Vers 6 stecken. Und sie stehen da, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Ich bin der Herr. Jetzt fürchte ich mir, ich bin der Herr. Aber wie wir wissen, liebe Geschwister, Zusammenhang, Zusammenhang, Zusammenhang. Was bedeutet das? Das bedeutet es gar nicht. Der Mann ist der Herr der Beziehung, der König der Welt zu Hause und die Frau fügt sich wie eine Bedienstete. Jawohl, Herr König, was möchtest du? Und verkehrt, genau das Gegenteil auch nicht. Und was wir heute einfach kurz betrachten möchten, ist die biblische Praxis der Unterordnung in der Ehe beruht auf gegenseitige Liebe und Opferbereitschaft, nicht auf Unterdrückung. Es hat mit Unterdrückung nichts zu tun. Die biblische Unterordnung lehnt alle Formen der Unterdrückung ab. Punkt. Und daher, lieber Mann oder liebe Frau, wie gehen wir in unserer Ehe miteinander an? Unterdrückung ist etwas, das Gott entehrt. Punkt. Nichts weiteres zu sagen dazu. Liebevolle, selbstaufopfernde, gemeinsames Jesus-Folgen ehrt den Herrn Jesus. Wenn wir Fehler machen, dann gehen wir mit das so um, dass der Herr die Ehre bekommt. Die biblische Praxis der Unterordnung in der Ehe beruht wirklich auf gegenseitige Liebe und Opferbereitschaft. So, bevor wir das aber angehen, wollen wir die Frage stellen, was ist eben, wie können wir sagen, hier ist keine Unterdrückung erlaubt? Es ist ganz schwarz auf weiß zu erkennen. Die Stelle lehrt ganz eindeutig, dass der Mann, weder der Mann noch die Frau Unterdrückung haben darf. Und das ist unser erster Punkt, ganz einfach. Unterordnung ist niemals eine Rechtfertigung für Unterdrückung. Wo finden wir das in dieser Stelle? Vielleicht hast du auch die Frage, was ist eben Unterdrückung? Unterdrückung würden wir so definieren, erstens, das ist eine systematische oder vielleicht sollte man anders sagen, zur Gewohnheit gewordene. Es ist eine Gewohnheit in der Ehe, dass einer der Ehepartner den anderen durch Zwang oder beherrschende Maßnahmen oder sogar Strafmaßnahmen den anderen dazu zwingt, seinen oder ihren Weg zu gehen. Es ist eine richtige Unterdrückung da. Es ist nicht ein gemeinsamer Weg, es ist ein beherrschender Weg. Unterdrückung oder Missbrauch in einer Ehe hat viele, viele Formen. Wir schauen die dann gleich an. Aber dieser Zwang, die da vorkommt, wo der Mann eben dieses herrschende Denkweise hat, da ich der Mann bin, ist mein Wort Gold und du hast nichts zu sagen. Okay? Das ist, was Unterdrückung ist. Das ist nicht Führung, das ist nicht Leitung, das ist nicht, meine Frau unterordnet mich. Nein, Unterordnung schaut ganz anders aus. So, wo finden wir das in der Stelle? Erstmals, der Ehemann darf seine Frau nicht unterdrücken. Wenn du Vers 7 liest, wo finden wir in Vers 7 Unterdrückung? Dass ich als Ehemann mit meiner Frau Grace das Recht hätte, Grace herumzubefehlen, Graces Anliegen zu ignorieren, Grace durch Strafmaßnahmen zu erzwingen, den Weg zu gehen, den ich möchte. Es steht da in Vers 7 eben, dass ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Wie ist Unterdrückung Ehre für die Ehefrau? Wie zeigt Unterdrückung, dass ich meine Ehefrau extrem schätze und viel Wert lege auf meine Ehefrau? Und die Antwort darauf ist, gar nicht. Genau das Gegenteil. Das zeigt, dass ich meine Ehefrau nicht ehre, dass ich sie nicht schätze, dass ich irgendwie arrogant und egoistisch glaube, ich bin der Bessere. Ehre sollen wir erweisen, einsichtig. Wie kann man einsichtig sein, wenn man nicht mal zuhört? Wenn man meint, selbst alles, so die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Das ist nicht Einsicht, das ist was ganz anderes. Wir sehen hier auch etwas, das sehr stark ist. In der Stelle mit dem Mann ist eine Warnung vorhanden. Der Mann, der seine Frau unterdrückt, seine Gebete werden nicht gehört, nicht erhört. Gibt es eine Trennung. So, liebe Männer, als erstes sollten wir meinen, dass wir die Könige unserer Herrschaftsgebiet zu Hause sind und unsere Frau muss sich vor uns kniend, bettelnd bitten um irgendwelche Anhör bei uns, haben wir diese Stelle 100% falsch verstanden. Frauen, die Ehefrau darf ihren Mann nicht unterdrücken. Und vielleicht hast du die, wo findest du Unterdrückung hier in dieser Stelle von der Ehefrau? Naja, warum ist es, dass der Herr hier sagt, der verborgene Mensch des Herzens soll eben einen unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Warum muss er das erwähnen? Welche Methoden wenden die Ehefrauen oft zu Hause an, um ihren Mann etwas von ihrem Mann zu erzwingen? Na, die geben keine Ruhe. Und du sagst, was? Du, es ist so. Das ist, was passiert. Oder die geben keine Aufmerksamkeit. Und sie nörgeln und sie lassen. Und in dieser Stelle, okay, mein Mann ist ungläubig. So, was soll ich tun? Ich werde ihn so manipulieren. Ich werde ihm niemals Ruhe geben. Ich werde weinen. Ich werde schreien. Ich werde, was weiß ich. Ich werde mich vielleicht so schön machen. Ich werde mich so wunderbar anziehen, damit er sagt, oh, meine Frau ist so schön. Jetzt werde ich gläubig werden. Petrus sagt ja ganz klar und deutlich, das wird das Herz nicht erreichen. Es dreht sich um unser Herzen. Das Herz ist das Problem. Was ist in deinem Herzen los? Eine Frau, die ihren Mann manipuliert, um ihren Weg zu bekommen, das ist eine Art der Unterdrückung, Zwangsmaßnahmen. Ich erzwinge von meinem Mann, weil ich gebe ihm keine Ruhe. Ich bin einfach unmöglich. Ich bin einfach launisch oder was auch immer. Vielleicht, das kann auch vorkommen, vielleicht bin ich als Frau der Größere in der Beziehung und ich werde meinen Mann verprügeln. Das kommt auch vor. Das klingt komisch, aber das gibt's. Das gibt's auch. Es gibt Männer, die Frauen verprügeln. Es gibt Frauen, die Männer verprügeln. Es ist wirklich traurig und es ist jetzt ganz offen, oberflächlich ein bisschen komisch, aber das kommt vor. Und es ist traurig, weil das zeigt überhaupt nichts von Jesus. Es gibt hier, wenn man diese Stelle einfach so liest, dann muss man die Frage stellen, wo passt Unterdrückung in diese Stelle hinein? Es passt nicht hinein. Und wenn es irgendjemand gibt, der sagt, meine Frau oder mein Mann muss mich folgen und ich bin der, der alles recht tut, lies deine Bibel bitte mit einem offenen Herzen und bitte dann dem Herrn, dass er zeigt, was wirkliche, liebevolle Unterordnung ist. Wir gehen jetzt weiter, weil wir möchten auf jeden Fall das Thema Unterdrückung ein bisschen genauer anschauen. Weil wir haben in Kapitel 2 gesehen, dass wir aus, Vers 9, wir sind aus der Finsternis berufen zu seinem wunderbaren Licht. Und eine nächste Frage möchte ich stellen und deswegen machen wir das heute. Nicht, weil ich irgendwelche Sorgen habe jetzt, was unsere Gemeinde betrifft, aber weil ich glaube, es gehört gesagt werden. Nein, das sagen wir so auf Deutsch nicht. Es sollte gesagt werden. Ja? Wir müssen das offen und ehrlich sagen. Okay? Wo findet Unterdrückung in der Ehe statt? Oder wie? Im Offenen? Kommt man in der Gemeinde hinein und in der Gemeinde auf einmal der Ehemann verprügelt seine Frau vor den Geschwistern? Nein. Oder die Ehefrau schreit ihren Mann an vor allen anderen Menschen? Nein. Wo passiert das? Im Finsteren, zu Hause, hinter geschlossenen Türen. Und sehr oft ist es, dass man dann erst Man geht in der Gemeinde und tut dann so, alles ist wunderbar. Aber das ist nicht wunderbar, weil zu Hause ist wirklich unglaublich viel los. Und wir müssen hier uns selbst mal überprüfen und sagen, okay, gibt es bei mir im Verborgenen irgendwas, das annähernd in diese Richtung geht? Weil Unterdrückung, einander nicht liebevoll behandeln, ist nicht Gottes Plan. Ist nicht, was er möchte. So als erstes, eindeutig klar, was wir in dieser Unterordnung in keiner Weise finden und erlauben können oder als gerecht betrachten könnten, wäre körperlicher Missbrauch. Irgendwelche körperliche so Schlagen oder irgendwelche Dinge, das körperlich entsteht. Und wir müssen, glaube ich, hier nicht die ganze Liste durchgehen. Aber es ist erschreckend, wenn man in der Welt schaut und die Statistiken der Welt liest und sieht, wie viele Frauen Gewalt erlebt haben. Entweder in der Ehe oder von Eltern. Es darf nie sein. Punkt. Du findest das in dieser Stelle nicht. So, wenn es ein regelmäßiges oder überhaupt irgendein körperliches Missbrauch gibt, müsste man was unternehmen als Christ. Ist einfach so. Zweitens, emotionaler Missbrauch. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist Psychoterror. Es ist eben mit Schuldgefühle zu arbeiten. Du bist so schlecht, du bist so dumm, du bist ein Idiot. Oder du bist gar nicht schön, du bist so fett, so übergewichtig, was weiß ich. Und der Mann, der das sagt, ist wahrscheinlich selbst total übergewichtig. Aber der unterdrückt seine Ehefrau. Manipulative Art Beschimpfungen, Drohungen, mit Schamgefühle zu arbeiten, dass die Ehefrau oder der Ehemann einfach innerlich sich schlecht fühlt und dann sich bereit ist, zu tun, was der Partner will oder die Partnerin. Weil, ja, ich bin der Schlechte und ich muss ihm halt folgen, dann geht es ihm besser. Das ist nicht Christus. Dieses Arbeiten mit Angst und Verpflichtung. Wenn ein Ehepartner Angst hat, ehrlich zu sein in der Ehe, ist irgendwas wirklich nicht in Ordnung. Wenn man ehrlich sein kann und Probleme ansprechen kann und miteinander durch diese Probleme gehen kann und Lösungen finden kann, dann ist man auf einen gesunden Weg. Probleme kommen vor, okay? Ist so. Aber die dürfen nicht systematisch werden, die dürfen nicht zu einer Unterdrückung werden, sie sollten man gemeinsam angehen, ehrlich und offen ansprechen, ehrlich miteinander lösen, zur Ehre des Herrn. Und wenn das nicht möglich ist, dann holt man Hilfe. Und als Christ, wo holt man die Hilfe? Man holt die Hilfe aus der Gemeinde, aus dem Wort. Und man lernt sich, dem Herrn Jesus zu nähern, ihm mehr zu ehren. So, das ist eben emotional, aber stellt euch vor, es gibt sogar geistlicher Missbrauch. Wie gesagt, der Mann, der seine Frau unterdrückt und sagt, die Bibel sagt, du sollst dich unterordnen. Und die liebe Frau denkt, ja, das stimmt, die Bibel sagt das, aber irgendwie, das fühlt sich nicht geistlich an. Irgendwie, das fühlt sich sehr, sehr fleischlich, sündig, ungut an. Was ist hier los? Und der Mann, aber die Bibel sagt. Und die liebe Frau weiß nicht, was sie zu tun hat oder was sie tun soll, weil der Mann verwendet Bibelstellen, um die liebe Frau zu unterdrücken. Und das Gegenteil kommt auch vor. Du musst mit mir in Einsicht leben und ich will das. Okay, aber ist das, was die Bibelstelle meint? Sexueller Missbrauch. Das ist natürlich etwas, das sehr, sehr schwierig ist, sehr, sehr persönlich und schmerzhaft ist. Aber selbst das kommt in einer Ehe vor, wo der Ehemann hauptsächlich in diesem Bereich seine Ehefrau misshandelt. Im intimen Bereich, in dem Bereich, wo es sollte am liebevollsten, am geschützten und am geborgen, wirklich eine wunderbare Sache sein. Und das, ich muss hier sehr vorsichtig sein, weil ich will dezent und mit Kindern und alle vorhanden, aber liebe Geschwister, das, was man heute in der Welt als normal in diesem Bereich betrachtet, ist nicht normal. Und die Männer, die im Internet irgendwelche verkehrte Dinge anschauen und in verkehrte Sachen konsumieren und das dann im Ehebett verwirklichen wollen, folgen nicht Gottes Plan. Das ist Unterdrückung und Missbrauch. Es muss eine liebevolle zusammen etwas, das beide Partner in aller Ruhe und Reinheit genießen können. Und liebe Frauen, wenn dein Ehemann von dir irgendwas wirklich Abartiges und Komisches verlangt und sagt, du musst dich unterordnen, die Ehebett ist immer rein, dies und jenes, verstehe, das ist erstmal sowohl geistliche Unterdrückung als auch sexuelle Unterdrückung. Und du musst das nicht einfach sagen, ich bin vor Gott verpflichtet, mich missbrauchen zu lassen. Stimmt nicht. Und dann wirtschaftlicher Missbrauch. Das klingt vielleicht komisch, aber ist auch so, dass der Mann kann so einengend arbeiten im wirtschaftlichen Bereich, dass die Frau Angst kriegt. Gebe ich irgendwo einen Cent falsch raus, dann kriege ich Strafmaßnahmen von meinem Ehemann. Oder wenn die Ehefrau das Geld sozusagen verwaltet, der Mann könnte das auch sein. Wo man Angst kriegt. Jetzt verstehen wir auch jetzt hier nicht falsch. Es ist gesund, dass man miteinander spricht, dass man auch Ziele setzt und dass man miteinander etwas angeht und dass der Ehemann oder die Ehefrau nicht einfach willkürlich das Geld herumschmeißt. Okay? So, wenn meine liebe Frau morgen zur Saturn gehen würde und ein, was weiß ich, 100 Meter breiten Fernseher kaufen würde um 5000 Euro, würden wir in unserer Ehe auch ein kleines Problem haben. Also nicht, weil ich sie unterdrücke. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, das Geld dafür haben wir nicht, wir brauchen das gar nicht. Das wäre eigentlich eine sündhafte Entscheidung. Umgekehrt würde ich das tun, genauso sündhaft. Okay? Kann nicht sagen, ich bin der Mann, so jetzt gehe ich raus und kaufe mir ein Riesending, das wir gar nicht brauchen. Und meine Frau muss halt mit Nudeln und Wasser auskommen für die nächsten 5 Monate. Also, deswegen redet man miteinander. Deswegen gemeinsam. Das Unterordnen ist gegenseitig. Aber wenn einer in der Beziehung nicht mal weiß, ich brauche Schuhe, soll ich jetzt Schuhe kaufen oder, ich weiß nicht. Ich muss meinen Mann anrufen, bevor ich überhaupt Schuhe kaufe. Also, es sei denn, sie will jetzt Schuhe mit Diamanten versetzt kaufen. Normalerweise ist das, versteht ihr, was ich meine? Ist das verständlich? So, auch in diesem Bereich, aufpassen, gemeinsam angehen. Diese Stelle sagt nicht, der Mann darf eben die Ehefrau einfach so unterdrücken. Unser zweiter Punkt geht sehr schnell. Warum wird das in der Schrift auch belegt? Und die Antwort ist ja. Wir haben in 1. Petrus Kapitel 2 gelesen, dass wir Jesus als Vorbild haben. Und daraus schließen manche, okay, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, er hat für uns am Kreuz extrem viel gelitten. Und so jetzt muss ich in der Ehe auch einfach alles hinnehmen und ich muss alles, was Leid betrifft, akzeptieren. Weil, warum? Jesus hat auch das Leiden angenommen. Aber wir reden hier nicht von gleichen Dingen. Hat Jesus in seinem Leben auf Erden alles Leiden angenommen? Es gab Stellen, wo die Menschen ihn steinigen wollten. Und was hat Jesus getan? Stand einfach da, okay, wollt ihr mich steinigen? Bitte, ich bin da. Es ist zu früh, es ist sinnlos, es bringt nichts, sie wollen mich umbringen, sie hassen mich, mach einfach los. Nein, die Stelle, es steht direkt da, er ging durch ihre Mitte durch und entfernte sich. Warum blieb er nicht in Jerusalem vorher? Weil sie ihn umbringen wollten. Warum entfernte er sich? Weil die Zeit nicht gekommen ist. Es wäre sinnlos gewesen, einfach zu leiden, um zu leiden. So ist es auch bei Paulus, er redet, dass wir uns auch die Regierung unterordnen sollen und müssen. Aber der Paulus, als die ihn festgenommen haben und ihn eben dann auch schlagen wollten und verprügeln wollte, stellte er die Frage, dürft ihr das einen römischen Bürger tun, also antun? Wo der Paulus diesen sinnloses Leiden entgehen konnte, hatte das auch getan. Wir leiden nicht, um zu leiden. Jetzt bist du in einer Situation, wo es keine Möglichkeiten gibt, keine Maßnahmen gibt, die du ergreifen kannst, um aus diesem Leid herauszukommen. Sag mal, du hast einen Arbeitgeber oder wie wir in Kapitel 2 gelesen haben, du bist ein Sklave. Du kannst jetzt nicht deinen Sklavenherrn wechseln. Du, lieber Sklavenherr, ich mag dich nicht mehr, ich kündige. Also Sklaven dürften das nicht. Was tust du in so einer Situation? Du betest und du wirst auch einfach dich auf Jesus orientieren und in Jesus deine Kraft finden. Kannst du auch einfach die Regierung wechseln? Du, Herr Nero, du bist jetzt Kaiser. Du bist eigentlich ein ganz gemeiner Typ. Ich möchte einen anderen Kaiser haben. Kannst du nicht machen. Du musst in einer gesunden Art und Weise dich unterordnen. Aber auch in dieser Sache, wir haben das gesehen, die Unterordnung ist nie eine Entschuldigung für Sünde. Du darfst jetzt nicht sagen, Nero hat gesagt, ich soll jetzt Gott fluchen, daher fluche ich Gott. Nein, Gott ist die höhere Autorität. Und genauso ist es auch in der Ehe. Es gibt Maßnahmen, die man ergreifen soll, wenn man unterdrückt, wenn man missbraucht wird. Man darf nicht einfach dastehen und sagen, mein Mann ist der Herr der Beziehung, er darf mich schlagen, er darf mich missbrauchen, er darf machen, was er will. Warum darf man das nicht? Deswegen nicht, weil das mit Christus null zu tun hat und mit dieser Stelle auch nichts zu tun hat. Genau das Gegenteil. Mein Mann oder meine Ehefrau lebt und handelt sündig. Und wenn ich ihn wirklich liebe, werde ich auch etwas dagegen unternehmen. Weder Jesus noch Paulus noch andere in der Schrift haben einfach sinnlos gelitten. Und liebe Ehefrau, liebe Ehemann, Gottes Aufruf an uns ist, dass wir an unsere Ehen arbeiten. Und wenn der Ehemann oder die Ehefrau nicht einsichtig ist und nicht bereit ist, daran zu arbeiten, man fängt natürlich laut Matthäus 18 privat zu Hause damit an. Wenn das nicht vorkommt, dann holt man Hilfe. Matthäus 18 erklärt das ganz klar. Dann geht man mit ein oder zwei. Lieber Ehemann, ich habe dich so sehr lieb. Ich will eine gute Beziehung. Liebe Ehefrau, wir wollen eine gute Beziehung. Und wenn er Jesus liebt, wenn er das, was wir in 1. Petrus Kapitel 1 und Kapitel 2 wirklich zu Herzen genommen hat, dann wird er auch sagen, ja, du hast recht, gehen wir das an, lass uns miteinander wachsen. Wenn er stur bleibt oder wenn sie stur bleibt und sagt, ich mache nichts falsch, du bist das Problem. Das ist ein Problem. Das ist nicht Christus. Das bringt uns zu unser dritter Punkt. Was tut man dann eigentlich? Wieso sollte man das tun? Epheser 5 haben wir gelesen, noch nicht gelesen, eigentlich wollte ich lesen. Schauen wir Epheser 5 an, eigentlich eine der Hauptstellen über die Ehe. Wir finden hier wieder eine Stelle, die uns lehrt, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen, aber unterschiedliche Rollen haben in der Ehe. Das ist ja ganz normal. So wie in jeder Situation, wo es eine Struktur gibt, muss diese Struktur halt eine gesunde, klare Organisation haben. Das schauen wir uns dann, oder fangen wir an, nächste Woche uns anzuschauen genauer. Aber wir sehen hier in dieser Stelle, in Epheser 6, 5, Kapitel 22, Entschuldigung, Kapitel 5, Vers 22. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihren eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Geschwister, welches Wort kommt hier öfters vor in dieser Stelle? Unterordnung oder Liebe? Und wer wird hier mehr ermahnt, seine Frau zu lieben, als die andere ermahnt wird, sich ihren Mann zu unterordnen? Du findest hier in dieser Stelle null Rechtfertigung für Unterdrückung. Und was du hier findest ist, wenn der Mann seine Frau biblisch und richtig liebt, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, ist es für die Ehefrau eine Freude, sich zu unterordnen. Und das ist eher das Problem, dass wir Männer unser Teil nicht richtig tun. Weil Unterordnung wird nicht heißen beherrschen. Es wird was ganz anderes heißen. Diese Art von Liebe ist das, was Gott in der Ehe machen möchte. Aber was sollen wir tun, wenn das nicht vorhanden ist? Wir haben hier gesehen, Unterdrückung soll bloßgestellt werden und beseitigt werden. Bevor Paulus diese Wahrheit offenbart, hat er in Kapitel 5 und die Verse 5 bis 12 Folgendes geschrieben. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, das inklusive Ehepartner. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Starke Worte. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Wir dürfen nicht Verse 22 bis 33 lesen und vergessen, dass es Verse 7 bis oder 5 bis 12 gibt. Und wenn heimlich, hinter verschlossenen Türen, fleischliche, gottlose Werke in einer Ehe vorhanden sind, muss das innerhalb die gesunde Art und Weise der Gemeinde angesprochen werden, angegangen werden, gelöst werden. Und das ist die letzte Frage, die ich uns einfach stellen will, ist, wollen wir nicht solche Ehen haben? Wie Vers 33 in Kapitel 5? Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise ihren Mann Ehrfurcht. Wenn das eine liebevolle und gesunde Art der Ehe geführt wird, ist das nicht, was wir möchten? Ist das nicht, was uns befreit? Und worauf ruht das? Auf diese gemeinsame Nachfolge Jesu. Warum wollen wir solche Ehen haben? Damit es uns gut geht? Na, das wird eine Nebenwirkung davon sein. Aber der Grund, warum wir das angehen, ist, weil wir den Herrn Jesus ehren wollen. Weil er unser Herr ist. Weil er das für uns möchte. Gott ist damit nicht einverstanden. Er hat keine Freude daran, Ehen zu sehen, wo Ehekrieg herrscht, wo Uneinigkeit herrscht, wo Menschen leiden, sinnlos. Es soll ein Ort sein, wo man wirklich sich wohlfühlen kann. Die biblische Praxis der Unterordnung in der Ehe beruht auf gegenseitiger Liebe und Opferbereitschaft. Es ist, wir können es so sagen, die Lehre der Unterordnung in der Bibel ist keine Rechtfertigung der Vertuschung von Sünde und das, was böse ist. Ist nicht, was der Herr will. Nicht vertuschen und ignorieren, tun, als ob alles gut ist, sondern angehen. Und liebe Geschwister, wenn wir heute diese Stelle betrachten in 1. Petrus 3, als erstes wollen wir diese eine Sache einfach ausschließen. Es hat mit Unterdrückung absolut nichts zu tun. Und wenn du in einer Ehe bist, wo dein Ehepartner oder Ehepartnerin mit solchen Unterdrückungsmaßnahmen arbeitet, und vielleicht entstand das einfach aus einer falschen Perspektive, aus dem Wort. Keine Ahnung warum. Wir reden jetzt einfach um, dass es da ist. Was kannst du tun? Ich würde sagen, als erstes, wenn du in Gefahr bist, wenn du wirklich in echten Gefahr bist, sagen wir jetzt, Gewalt wird angewandt in der Beziehung, dann bring dich in Sicherheit. Das ist ganz wichtig. Bring dich in Sicherheit. Ruf uns an. Tu irgendwas. Lass nicht zu, dass du in Gefahr bleibst. Wenn es einfach ist, dass etwas, das man angehen kann und soll, dann fang an, rede mit deinem Ehemann. Wenn du das nicht kannst, rede mit deiner Ehefrau. Wenn du sagst, ich kann aber nicht, weil sonst kriege ich richtig Probleme, dann geh den nächsten Schritt. Aber ich möchte uns alle unsere Ehen dazu ermahnen und ermutigen. Eine Ehe, die wirklich schön ist, und das, da bin ich, Grace und ich sind genauso betroffen. Wir sind nicht ausgeschlossen. Ist wunderbare, aber auch harte Arbeit. Und das ist, was wir dann in den kommenden Wochen genauer anschauen werden. Wie ist diese geistliche Art Unterordnung für der Frau und geistliche Art Führung und gegenseitige Respekt und Ehre und Liebe? Wie schaut das dann aus? Wie können wir das dann praktisch leben? Aber heute schließen wir 100% alles, was mit irgendeiner beherrschenden Unterdrückung zu tun hat, aus. Das steht nicht in dieser Stelle. Okay? Lass der Herr uns stärken. Möge der Herr unsere Ehen als Christen stärken, dass wir wirklich dem Herrn treu folgen und einander ehren, respektieren und lieben, so wie er es möchte. Amen. Lass uns beten.